Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn es um die Herausforderungen in der Hotelküche geht. Wir haben ja in der Vergangenheit bereits zwei Folgen gehabt über Digitalisierung in der Warenwirtschaft, im Einkauf, im Lagerbestand, halt alles, was in Vorbereitung für die Hotelküche wichtig ist. Heute stehen die Abläufe, die Prozesse, die Mitarbeiter und die gastronomische Gestaltung beziehungsweise rund um Speisekarten etc. in der Küche selbst im Vordergrund. Und auch dafür habe ich mir einen Spezialisten als Interviewpartner eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass Stefan Oberdacher heute zu Gast sein wird. Er hat einige spannende Insights mitgebracht, wie man die Organisation in der Küche verbessern kann, wo man ansetzt, welche Rolle Digitalisierung spielt. Und er hat auch ein Plädoyer mit, warum es doch sehr schön ist, in der Hotelküche zu arbeiten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib jetzt dran. Ich freue mich sehr auf das kommende Interview.
Ja, servus Stefan. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute, um in meinem Podcast als Interviewpartner zu Gast zu sein. Ich habe dich vorher schon kurz vorgestellt und ein bisschen in unser heutiges Thema eingeführt. Aber sei doch so lieb und sag noch einmal selbst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer bist du und womit beschäftigst du dich?
Ja, servus Marco. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute ein paar Sachen präsentieren darf und auch mit dir das Interview führen darf. Mein Name ist Stefan Oberdacher. Ich selber bin Unternehmensberater mit meiner So Optimal Consulting und beschäftige mich hauptsächlich mit im Tourismus Großküchen, wie man Küchenabläufe optimieren kann und berate da Hotels und Restaurants in jeglichen Bereichen, wo es rund um die Küche so passiert.
Jetzt bist du ja oder in der Branche vielleicht viel noch als ITler bekannt. Du bist aber grundsätzlich ein gelernter Koch, warst langjährige IT-Führungskraft. Sind das ideale Voraussetzungen für die Optimierung der Küchenabläufe?
Da hast du vollkommen recht. Also die meisten Hoteliers werden mich noch wissen, dass ich in meiner Vorgeschichte lange Jahre Vertriebsleiter war von einem großen IT-Unternehmen, das speziell die Hotellerie beliefert hat. Und ja, das ist richtig. Ich bin gelernter Koch, habe jahrelang auch in der Küche gearbeitet, habe im Haubenbereich gearbeitet, in Großbetriebe, wo wir 1.000, 2.000 Essen am Tag produziert haben. Und natürlich ist das jetzt eine sehr gute Verknüpfung, dass man auf der einen Seite das Handwerk versteht, was da so passiert in einer Küche, und auf der anderen Seite natürlich diese ganze IT-Einbindung, weil die auch in den Küchen immer wichtiger wird. Heutzutage verwendet fast niemand mehr ein Kochbuch, sondern heute geht ziemlich alles online, auch von der Speisekartengestaltung, von den Küchengeräten, die heute schon mit WLAN verbunden sind. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, dass man diese Küchen bestens betreuen kann.
Aber ist das in großen Küchen oder in großen Hotels schon Standard, dass ich die Gerätschaften alle, sagen wir mal unter Anführungszeichen, intelligent miteinander verknüpft habe? Oder wie ist denn da deine Erfahrung?
Also die Erfahrung zeigt, dass jetzt immer mehr Küchen auf diesen Zug aufspringen. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, weil man da durch Prozesse optimieren kann. Und das ist ja ein großes Thema in den Küchen, dass verschiedene Prozesse miteinander verknüpft werden müssen und die Mitarbeiter auch nach Rezeptvorgaben arbeiten müssen. Und das ist heute wichtig, dass man das nach Rezept kocht, diese ganzen Produkte, damit man einfach auch die Wirtschaftlichkeit von der Küche hochhält. Und natürlich, wenn man Speisen ausgetestet hat, dann sollen die genau nach Rezeptur nochmal gekocht werden, und wenn sie wieder wiederholt werden, wieder nach dem gleichen Rezept, weil das ist heute ein wichtiges Thema, dass man nicht einfach probieren kann am Gast, was man heute verändert in einer Speise, sondern dass man wirklich hergeht und nach Rezeptur arbeitet, und für das sind diese IT-Landschaften da. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass heute die Großküchen Produzenten von diesen ganzen Maschinen, die es gibt, die in der Küche stehen, mittlerweile sehr intelligent sind und den Köchen auch helfen, das Ganze umzusetzen.
Das heißt, sehr viel in der Rezeptur natürlich, das, wo logischerweise nicht jetzt ausprobiert werden soll, wie du sagst, am Gast, aber vielmehr nicht nur ausprobiert, sondern vielleicht verhindert werden soll, dass, wenn unterschiedliche Mitarbeiter da sind, unterschiedliche Mengen oder Rezepturen an den Gast rausgehen, vielleicht teilweise auch aus Unwissen oder einfach aus Ausprobieren oder im Stress. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wird dann die Rezeptur irgendwo digital angezeigt oder werden gewisse Bestandteile automatisch auch schon abgewogen und zusammengesetzt von den Maschinen? Wo ist das Handwerk noch gefragt und wo greift die Maschine ein?
Also prinzipiell gibt es jede Menge Software, die man einsetzen kann. Es gibt am Markt einige Global Player, die was bekannt sind. Ich will es da keine Namen nennen, aber da gibt es schon einige Software, die man hernehmen kann. Und da geht es vor allem um das eine, dass man mal die Rezeptur definiert, damit man auch die Prozesse definiert, wie wird etwas zubereitet, beziehungsweise welche Stufen muss man einsetzen, damit das dann zu dem Endprodukt kommt. Und natürlich fängt es an mit dem Wareneingang oder der Bestellung eigentlich ganz zuerst, dass man die richtigen Lieferanten hat, die natürlich auch abgeglichen werden müssen. Was ist da der Preis? Was sind die Aktionen? Danach wird eingekauft, dann ist die Warenanlieferung und dort muss Qualitätskontrolle durchgeführt werden. Und dann geht es in die Kühlhäuser und dann gibt es die Rezepturen, wo jeder Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat, beziehungsweise die Zubereitung, das Gemüseputzen, das Fleisch zu putzen, den Fisch herrichten, dass das alles definiert ist, wie das vonstatten geht, damit man auf der einen Seite auch die Qualität dieser Produkte sicherstellen kann und auf der anderen Seite, dass man nicht merkt, welcher Koch eigentlich momentan für den Gast kocht. Mhm. Weil das hat es bei mir früher gegeben, dass ein Gast zur Kellnerin gegangen ist und gesagt, wer ist denn heute in der Küche? Und die hat leider den falschen Namen gesagt und hat der Gast gesagt, gut, dann komme ich morgen wieder. Also das soll eigentlich der Gast nicht mitbekommen, wer das kocht. Und dadurch hat man eben diese Softwareunterstützung im Hintergrund, damit das nicht passieren kann. Und wenn heute die Rezepturen so gestaltet sind, dass auch wirklich jedes Gewürz abgewogen wird, dann schmeckt einfach das Endprodukt immer gleich, egal von wem es gekocht wird.
Wären dann die so viel umworbenen Starköche obsolet?
Das glaube ich nicht. Die Starköche, wie man sie so schön immer im Fernsehen sieht, haben schon ihre Berechtigung, weil sie natürlich auch Vorreiter sind in neuen Produkten. Also wenn ich mir heute die ganzen Fernsehköche anschaue, die probieren sehr viel aus. Das bringt jeden Koch was, das sich anzuschauen oder mal etwas anderes auszuprobieren. Und das soll man aber in einem internen Bereich ablaufen lassen, dass man einmal Probe kocht, ein Gericht, und dass man das verkostet. Und wenn das dann alles passt, wird es rezeptiert in die Software hineingegeben und dann wird so weitergekocht.
Das heißt aber, idealerweise kommt der Gast dann in den Betrieb wegen der Küche und nicht wegen dem Koch.
Absolut richtig, ja. Also das Produkt muss stimmen und die Gäste von heute sind ja, sagen wir mal, exklusiver geworden, wie sie früher waren. Viele kennen sich ja auch gut mit den Sachen aus. Es gibt mittlerweile sehr gute Hausfrauen und Hausmänner, die was das zu Hause wirklich perfekt machen. Man sieht es auch in den sozialen Medien, wie tolle Gerichte die zaubern können mittlerweile. Und natürlich, wenn sie in Urlaub fahren, dann wollen sie das auch im Hotel haben oder im Gasthaus, wo sie reingehen. Weil wenn sie es zu Hause besser machen können, wäre das der falsche Weg.
Ja, das führt mich eh schon zu meiner nächsten Frage. Stichwort eben, sag ich mal, Social Media, Instagram-Ability, alles muss gut ausschauen und gut schmecken. Viele sind ja als Hobbyköche oft schon mal, hat man das Gefühl, weiter oder besser als manche Köche, die tatsächlich im Betrieb stehen. Wie hat sich das gastronomische Angebot dementsprechend in den letzten Jahren vielleicht angepasst oder verändert? Wir reden bei uns auch öfter davon, wenn wir uns verschiedene Trends anschauen vom sogenannten Ende der Halbpension. Interessiert Gäste überhaupt noch die klassische Halbpension? Oder muss ich mich sowieso individuell auf jeden Einzelnen mit Speisenangeboten einstellen? Wie sind da deine Beobachtungen?
Also das gastronomische Hotelangebot hat sich eigentlich sehr verändert in den letzten 20 Jahren. Viele Hotels sind modernisiert worden, viele Hotels sind mittlerweile Trendsetter geworden in Ausstattung, im Gebäude, bei den Mitarbeitern. Und die Gästeerwartungen sind natürlich auch in den letzten Jahren gewachsen, weil der moderne Gast ist ja weit gereist. Also jetzt durch Corona nicht mehr, aber vorher sind sie ja natürlich um die halbe Welt geflogen, waren in Amerika, waren in Brasilien, waren in Benelux-Staaten und haben dort natürlich tolle Hotels gesehen, wie das abläuft. In Österreich hat die Hotellerie da wirklich auch Gas gegeben und hat da wunderschöne Hotels hingestellt. Und natürlich, wenn man ein schönes Gebäude hat, will man auch natürlich eine perfekte Küche haben. Und das ist wirklich in den letzten Jahren jetzt passiert, dass auch sehr viel Trendwende in den Speisekarten stattgefunden haben. Es ist das Thema des vegetarischen Essens, des veganen Essens immer mehr geworden. Die Leute haben nachgefragt und natürlich ist das eine Riesenherausforderung für einen Koch, das auch bestens zu kochen. Und ich weiß noch von meiner Lehrzeit, da war ja vegetarisch, vegan war ja ein Nebenprodukt. Wenn man in einem Jahr zwei Gäste gehabt hat, die was ein bisschen was Vegetarisches wollen haben, dann hat man natürlich das gekocht, aber mit Murren und mit Zetern. Und das ist heute gang und gäbe, dass man auf seiner Speisekarten 2, 3, 4, 5 vegetarische, vegane Gerichte hat und auch bei der Halbpension. Und auf deine Frage zurückzukommen, ob die Halbpension heute noch zeitgemäß ist. Ich denke sehr wohl, dass es zeitgemäß ist, weil viele Gäste einfach das genießen, wenn sie in einem Hotel sind und einen schönen Wellness-Tag gehabt haben oder wandern gegangen sind oder Skifahren, auf Nacht ins Hotel gehen, sich hinzusetzen, sich auf ein schönes Menü zu freuen. Und es ist auch nicht so wie früher, dass da nur 3 Speisen gegeben hat, Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise, sondern mittlerweile sind ja die Halbpensionsmenüs wirklich zum Auswählen, dass man mehrere Vorspeisen auswählen kann, Suppen auswählen, verschiedene Hauptgerichte, verschiedene Desserts. Sie sind schon fast so kleine à la carte Karten geworden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Halbpension sehr wohl noch zeitgemäß ist. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, dass einige Gäste à la carte essen wollen. Und es ist aber auch möglich, und das habe ich vor 15 Jahren schon gezeigt im Hotel, dass man auch sehr wohl den Gast à la carte essen lassen kann und der trotzdem nur die Halbpension bezahlt. Weil wenn wir uns ganz ehrlich sind, der Gast, der was im Hotel ist, weil die meisten haben dann Angst, dass er immer das Teuerste ist, was auf der Speisekarte steht. Und das stimmt aber nicht, weil das macht er vielleicht am ersten Tag, aber am zweiten, dritten und vierten Tag isst er halt eine Suppe oder einen Salat oder sonst irgendwas. Und da ist man mit dem Wareneinsatz dann wieder sehr gut bedient. Und aber es hat sich in dem Bereich gewandelt, dass heute die Speisekarte auch für den Halbpensionsbereich sehr vielfältig sein muss.
Also mit einem Wort Halbpension ja, aber eben vielleicht ein bisschen neu interpretiert oder vielleicht sogar in Verbindung mit à la carte, wie du auch gerade gesagt hast. Das ist schon ein sehr spannender Ansatz, weil das hätte sich für mich jetzt eigentlich jetzt vom Gedanken her auch ein bisschen ausgeschlossen, eben aus den Gründen oder Bedenken, die du auch kurz genannt hast, Wareneinsatz, Auswahl, auch vielleicht die operative Administration, habe ich dann von allem überhaupt genug, sonst kann ich ja viel sehr gut kalkulieren, wenn ich eine gewisse Halbpensionskarte habe und weiß, so viele Gäste haben Halbpension gebucht. Also es ist schon operativ was anderes, als wenn ich das dann mische und mit à la carte auch aufmache.
Natürlich, man muss natürlich differenzieren zwischen der Ferienhotellerie und der Stadthotellerie, weil in der Stadthotellerie habe ich sehr kurze Aufenthaltszeiten, in der Ferienhotellerie ist es meistens mehr. Das heißt, wenn ich eine Woche durchkalkulieren kann, wenn ein Gast bei mir im Winter zum Skifahren kommt, dann ist es auf jeden Fall leichter als in der Stadthotellerie, wo er 1 bis 2 Tage bleibt. Weil da kann natürlich so ein Schuss mit einem à la carte Essen zum Halbpensionspreis nach hinten losgehen. Aber prinzipiell kann man das sehr wohl verknüpfen und heutzutage muss man dem Gast einfach einiges mehr bieten als noch vor einigen Jahren, weil der Gast, wie gesagt, weltgereist ist und viele Hotels schon gesehen hat, viele verschiedene Arten von Gastronomie erlebt hat und es ist immer schön, wenn man den Gast dann was Neues bieten kann und da heißt es einfach, das Gehirnschmalz einmal zu aktivieren und zu überlegen, was kann man Neues machen.
Absolut. Wir haben heute ein bisschen als Überschrift über unseren Podcast Herausforderungen in der Hotelküche. Wenn ich einmal ganz explizit genau auf dieses Thema eingehen darf, was sind deiner Meinung nach aktuell die größten Herausforderungen in der Küche?
Also in der Hotelküche die größten Herausforderungen, wie jeder weiß, sind die Mitarbeiter. Mhm. Also man kann das beste und tollste Equipment in der Küche stehen haben, wenn ich keine Häuptlinge und keine Indianer in der Küche habe, die was wir diese Speisen zubereiten, dann wird mir die neueste Technologie nichts bringen. Ja. Nichtsdestotrotz muss man doch auf diese Gerätschaften auch einmal eingehen. Die sind heute ja wirklich nicht mehr normale Öfen zum Beispiel, sondern die sind ja wirklich hochintelligente Gerätschaften. Also wenn ich heute so ein paar von den großen Geräteherstellern die Software mir anschaue, wo heute zu, sage ich mal, 60% alle Gerichte schon vorprogrammiert sind, dann brauche ich als Koch im Prinzip für den Garprozess nicht viel Wissen, außer einen Startknopf zu drücken. Mhm. Und da muss man heute schon schauen, dass die Herausforderung für die Hotelküche diese ist, dass man die Prozesse, wie man Speisen zubereitet, wie man es vorbereitet, was man vorkochen kann, dass die optimiert werden. Weil genau da liegt nämlich das große Damoklesschwert. Jetzt habe ich weniger Mitarbeiter, ich muss aber gleich viel produzieren wie noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich ein paar Zimmer zugebaut habe. Und das ist heutzutage die größte Herausforderung, diese Prozesse so zu gestalten, dass ich mit weniger Mitarbeiter auch das Gleiche produzieren kann. Und da helfen natürlich neue Erkenntnisse aus dem Bereich Verpackung, dass man heute gewisse Sachen vorproduzieren kann, dass man auch zum Beispiel Ware, die man herstellt, im Hotelshop verkaufen kann. Mhm. Das heißt, dass ich heute, sind wir mal her, eine Gewürzmischung mache, dass ich heute ein Gericht mache, ein Curry, und dass ich das zum Beispiel im Hotelshop auch den Gästen zur Verfügung stelle. Das heißt, es sind neue Ansätze, aber auch neue Ertragsmöglichkeiten, die ich bereitstellen kann. Nur müssen die Prozesse in der Küche so gestaltet werden, dass eben, wenn der Koch da ist, das produziert wird. Wenn ich heute von 5 Leuten 3 Leute frei habe, dann kann ich wahrscheinlich an Vorbereitung nichts machen, weil ich einfach mit dem täglichen Geschäft zu tun habe. Aber ich muss heute, wenn ich heute einen Wochenplan habe für die Küchenmitarbeiter, dann muss ich einfach das so gestalten, dass ich in den Tagen, wo ich voll besetzt bin, dass ich vorproduzieren kann.
Und da helfen dann natürlich die richtigen Gerätschaften auch dabei, weil, wie du sagst, dann die Effizienz gesteigert wird und ich idealerweise mit weniger Mitarbeitern das Gleiche oder sogar mehr produziere, wenn ich die richtigen Geräte im Einsatz habe.
Ganz genau so ist es.
Bleiben wir vielleicht ganz kurz beim Thema Mitarbeiter noch. Die sind ja nicht nur in der Küche, sondern generell im Tourismus teilweise Mangelware, aber besonders in der Küche natürlich. Warum bekommen wir keine oder so wenig gut ausgebildeten Köche?
Ja, das ist die Gretchenfrage. Also ich glaube, wenn ich dafür eine Antwort hätte und auch eine Lösungsmöglichkeit, wäre Multimillionär. Es ist leider so, dass man da ein bisschen auch in die Vergangenheit gehen muss. Es gibt ja in Österreich mehr als genug gelernte Köche. Nur ist es natürlich in der Vergangenheit so gewesen, dass man nicht immer, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, nicht unbedingt gut umgegangen ist mit seinen Köchen. Und oft einmal die Köche dann gesagt haben, ja, was muss ich mir die ganze Arbeit antun? Ich gehe auf Saison, ich arbeite 6 Tage die Woche, dann gehe ich halt woanders hin, wo ich vielleicht gleich viel verdiene oder sogar etwas mehr. Warum man heute keine ausgebildeten Köche oder gut ausgebildeten Köche bekommt, liegt auch ein wenig an der Politik. Man hat den Menschen in Österreich erklärt, nur ein studierter Schüler ist ein guter Schüler und hat dabei einfach vergessen, dass es auch tolle Lehrberufe gibt, wie zum Beispiel des Koches, das man forcieren muss. Man hat dann auf die Schnelle versucht, eine Lehre mit Matura zu machen, dass es interessanter geworden ist, aber das greift im Prinzip nicht. Wenn jemand einen Lehrberuf lernen will, dann lernt er den und dann will ich nicht studieren. Vielleicht im zweiten Bildungsweg, das geht sowieso. Ja. Und das Problem ist einfach, dass auch der Tourismus oder speziell in der Küche das Köchetum einfach ein schlechtes Image hat. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ich habe damals als Hotelrektor sehr viele Bewerbungen gehabt für die Küche, damals noch, heute gibt es ja nicht mehr so, diese vielen Bewerbungen. Aber damals habe ich wirklich eine ganze Ladung an Leuten gehabt, die Koch lernen wollten. Und da hat sich dann rausgestellt, dass die Eltern eigentlich dann dagegen waren. Die haben gesagt, na, warum willst du Koch lernen? Du musst am Wochenende arbeiten, du musst am Feiertag arbeiten, du musst am Geburtstag arbeiten. Du musst alle Feiertage dastehen und ab Abend bis um 10 Uhr in der Küche stehen. Warum willst du das antun? Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, es gibt hunderte Berufe, wo auch am Wochenende gearbeitet wird, wo auch am Abend gearbeitet wird, wo auch am Geburtstag, am Feiertag gearbeitet wird. Da hört man das eigentlich selten, dass da schlecht darüber geredet wird. Aber in der Küche und im Service, da hört man die Leute immer, ah, das musst du dir antun. Und es gibt de facto keinen Grund, warum jemand nicht Koch lernen soll, weil es ist einer der schönsten Berufe, einer der kreativsten Berufe, die es gibt auf dieser Welt. Und es gibt keinen Fleck dieser Erde, wo dieser Mensch nicht als Koch arbeiten kann. Das gibt es nicht. Weil Tourismus, Hotels, Gastronomie gibt es auf der ganzen Welt, egal wo es ist. Und wenn sich jemand dafür interessiert, dann kann er daraus wirklich was machen. Und wenn man heute die Löhne von den Köchen und Küchenchefs anschaut, da muss jemand schon sehr viel arbeiten, damit er so viel verdient. Und es ist auch eine harte Arbeit, das muss man jedem auch sagen. Und ich habe einen guten Freund in der Berufsschule in Tirol und die haben wirklich sehr, sehr wenig Schüler, die sie betreuen dürfen. Und da gehört einfach von Seiten auch von der Politik einmal eine Aktion gestartet, dass man wieder frischen Wind reinbringt, dass dieser Beruf so dargestellt wird, wie er wirklich ist, nämlich als kreativen, tollen Beruf, wo man ein Handwerk lernt, weil Kochen ist ein Handwerk, und dass man das den Menschen, auch den Schülerinnen und Schülern in den Schulen, dass man denen das beibringt und auch die Begleitlehrer. Ich habe insgesamt ja 5 Kinder und ich bin jetzt bei 2 Kindern bei Gesprächen dabei gewesen in den Schulen, wo dann die Lehrer, die Begleitlehrer abgeraten haben von einer Kochlehre, wo ich dann gesagt habe, ja, was soll das? Warum? Bist du selber schon Koch gewesen? Nein, bin ich nicht gewesen. Ja, warum sagst du dann, dass es schlecht ist? Also da gehört wirklich auch viel gemacht. Und natürlich, dass das auch wertgeschätzt wird, was so ein Koch leistet in der Küche. Und wenn man das wieder marketingtechnisch und auch von der Politikseite so hinkriegt, dass das ein attraktiver Beruf wird, Beruf ist, dann wird man auch wieder gut ausgebildete Köche bekommen. Ein guter Freund von mir ist seit 30 Jahren Koch, feiert in der ganzen Welt herum. Und da, ich kriege immer wieder Postkarten von ihm, einmal aus Toronto, aus Shanghai. Da sage ich immer, wie tust du eigentlich, wenn du dich bewirbst in diesen Betrieben? Da sage ich ganz einfach, ich schicke einfach hin, dass ich in Tirol gelernt habe. Und das ist Aussage genug. Das heißt, wir haben in Österreich eine Gastronomie, die weltweit anerkannt ist. Der fliegt zu keinem einzigen Bewerbungsgespräch. Sobald die lesen, der hat in Österreich gelernt, ist er eingestellt.
Ich glaube, das ist gerade ein ganz wichtiger Satz, den du sagst. Wenn man auf der Welt hört, dass er in Tirol gelernt hat, dann wird er überall eingestellt. Dann haben wir weltweit ein gutes Image, nur in Österreich selbst nicht. Ich glaube, ich muss die letzten 3 Minuten des Podcasts noch einmal extra herausschneiden und dann ein paar Stakeholder schicken, weil das ist die beste Werbung, die man für die Köche machen kann, das, was du gerade gesagt hast, die letzten 3 Minuten.
Absolut, da hast du recht.
ist sicher ganz, ganz wichtiges Thema. Image spielt da viel mit und aber eigentlich fatal, wenn seitens Lehrkräften schon abgeraten wird, davon Koch zu lernen, die selbst keine Berührungspunkte mit dem Beruf eigentlich hatten. Das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario, das du da gerade berichtet hast.
Ich war selbst sehr überrascht, ja. Habe dann auch ein eindringliches Gespräch mit diesem Begleitlehrer geführt, weil ich ihm einfach die andere Seite von diesem tollen Beruf erklären wollte und er hat es dann auch eingesehen und hat gesagt, ja, das ist halt die landläufige Meinung. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kann schon eine Meinung haben, aber wenn ich davon keine Ahnung habe, dann ist es gescheiter, ich sage nichts dazu.
Absolut, ja. Na, ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Gut, Mitarbeiter braucht man. Gehen wir jetzt einmal davon aus, wir sind in der glücklichen Lage, in dem Betrieb, in dem wir gerade arbeiten, genug Küchenpersonal zur Verfügung zu haben. Du beschäftigst dich ja sehr stark eben, wie wir jetzt auch mitbekommen haben, mit Prozessoptimierungen. Wo sollte man mal in einer klassischen Hotelküche ansetzen oder wie würde bei dir so eine Statusanalyse einmal ausschauen in einem Betrieb? Was schaust du dir als erstes an?
Also als erstes, das klingt jetzt komisch, aber ich setze mir mal 1 bis 2 oder 3 Tage in die Küche rein und schaue mir das an, wie das alles abläuft. Das ist einmal, dass man den Überblick bekommt, was wird denn aktuell gemacht. Das ist eine ganz normale Ist-Situationsanalyse, dass man mal schaut, wie wird denn gemacht, was wird vorbereitet, wie organisiert sind die Köche, wie schaut's mit Lager aus, wird da Lagerbuch geführt, wird da das richtige Sortiment zur Verfügung gestellt und dann kann man eigentlich in den zweiten Step gehen und sich einmal anschauen, was wird denn alles gekocht. Man schaut sich die Halbpensionskarten an, man schaut sich die à la carte Karten an, wenn es eins gibt. Und dann wird einmal grundsätzlich einmal über das Ganze drüber geschaut und auch einmal Optimierungspotenzial herausgesaugt. Das heißt, wenn ich heute à la carte habe, inklusive meiner Halbpension, dann sollte ich heute Sachen kochen, die was Produkte, was auch zum Beispiel auf der Speisekarte vom à la carte Restaurant stehen, damit ich einfach nicht 2, 3, 4, 5 Arbeitsschritte mehr habe, nur weil ich jetzt was komplett anderes kochen will für die Halbpensionsgäste. Mhm. Und da gehört wirklich auch diese Prozesse definiert, wann mache ich was? Oder vielleicht kann ich von mir aus gewisse Produkte schon im Vorabend ansetzen, damit am nächsten Tag, wenn weniger Mitarbeiter sind, die das genauso dann fertigstellen können. Und da wird dann einfach ein Plan erstellt, wie man was macht, auch mit der Mitarbeitereinsatzplanung, dass man sagt, okay, wie muss ich meinen Dienstplan gestalten, damit ich wirklich über die ganze Woche drüber komme, weil im Hotel ist ein bisschen Ausnahmesituation, man hat ja 7 Tage die Woche Gäste im Haus, die Hunger haben, in einer normalen Firma ist nach 5 Tagen Schluss, das heißt am Freitagabend ist die Firma geschlossen und die Mitarbeiter gehen am Wochenende nach Hause. Das hat man heute im Hotel nicht. Man hat halt 7 Tage, was man machen muss. Vielleicht hat man einen Ruhetag dabei. Aber prinzipiell muss man die Zeit nützen, wo die Köche einfach im Einsatz sind und das richtig optimieren, damit dann wirklich, wenn die Mitarbeiter da sind, auch wenn sie weniger da sind, dass die diese Sachen ordnungsgemäß und so wie es hinterlegt ist in der Software umsetzen können.
Das heißt, sehr viel beobachten und dann Schritt für Schritt an Verbesserungen schrauben. Du hast gesagt, in der Software umsetzen, sofern es halt eine gibt. Das heißt, das sind wahrscheinlich dann auch Schritte, die man sich anschaut, wo kann man vielleicht schon digital unterstützen oder wo braucht es vielleicht auch noch Investitionen.
So ist es, genau. Wir haben allerdings schon Betriebe gesehen, die wo es wirklich auf einem digitalen guten Weg sind, auch Betriebe, wo man sich erwartet hätte, weil zum Beispiel den letzten Betrieb, den ich besucht habe, der hat schon einen großen Monitor in der Küche, wo die ganzen Bestellungen der Halbpension aufgelistet werden, wo der Koch dann bestätigt, okay, das ist rausgegangen, dass man da wirklich, das ist schon mal der Anfang, dass man ordentlich digital arbeitet und wenn man dann noch ein paar Kleinigkeiten im Hintergrund schraubt und dazu fügt, dann gibt es eine runde Sache. Man braucht nicht meinen, dass solche Softwareanschaffungen Unmengen von Geld kosten. Es gibt sehr günstige Lösungen, wo man damit arbeiten kann. Man muss sich halt immer den Betrieb anschauen, was möchte der machen. Es macht einen Unterschied, ob ich heute 40 Halbpensionsmenüs jeden Tag rausgeben muss, ob ich dazu vielleicht noch ein à la carte Restaurant habe oder ob ich eine Großküche bin, wo 10.000 Essen pro Tag produziert.
Absolut. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die natürlich gastzeitig ganz wichtig dann ist. Egal in welchem gastronomischen Angebot, du hast jetzt ein paar verschiedene natürlich auch skizziert. Einer der Hauptfaktoren ist ja immer die Qualität und die Frische. Das ist das, was beim Gast auch ankommt. Können auch hier digitale Systeme unterstützen, um Qualität und Frische zu garantieren? Oder wie setzt du da an?
Also Qualität und Frische ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich würde sogar noch um das Thema Regionalität erweitern, das Ganze. Das heißt, Qualität ist einmal das Um und Auf. Ich kann heute nur mit guten Produkten gute Endergebnisse erzielen. Bei der Frische ist es natürlich auch so, dass man schauen sollte, dass man tunlichst Sachen kauft, die was wirklich auch frisch sind. Ja, wir wissen alle, dass eine Banane nicht in Österreich wächst und auch keine Avocado, sondern das sind wirklich Dinge, wo man sich genau anschauen muss, brauche ich gewisse Produkte unbedingt, dass ich da kochen kann. Und das Dritte ist natürlich Regionalität, wo ich ein sehr großer Freund davon bin, weil je näher ein Produkt da ist und je weniger ich Transportwege habe, desto frischer und desto bessere Qualität kann ich anbieten. Also da schließt sich dann der Kreis wieder mit der Regionalität. Mhm. Wenn ich heute den Bauern ums Eck habe, der Schweinezüchter ist, der mir die Schweine liefert, dann ist es auf jeden Fall frischer angeliefert und die Qualität meistens auch höher, weil diese einen sehr hohen Stellenwert nehmen, natürlich fürs Futter und für alles. Und wir haben in Österreich wirklich sehr, sehr gute Lieferanten im Bereich von Fleisch, im Bereich von Gemüse. Wir sind da auch in Tirol, wenn ich das so sagen darf, sehr begnadet, weil wir natürlich große Anbauflächen haben. Und da ist natürlich das mit Qualität und Frische natürlich gewährleistet, dass man, wenn man das Produkt bestellt, dass das auch passt. Aber da ist natürlich auch, wie man das garantieren kann, es gibt natürlich jetzt wieder diese Handarbeit vom Koch, der was dann die Ware entgegennimmt. Und das sind eben diese Qualitätskontrollen, die von der Küche übernommen werden müssen. Wobei hier gibt es einige Hilfestellungen, einerseits von der Software, andererseits auch von der Erfahrung, dass man sagt, welche Qualitätsstandards führe ich bei mir ein, damit die Ware immer gleiche Qualität hat. Ich habe mit meinen Lieferanten oft die Gespräche gehabt, wie produkttreu seid ihr? Und dann habe ich immer gesagt, sehr. Mhm. Weil natürlich, wenn jetzt eine Ware nicht verfügbar ist und man bestellt die, dann versucht einem der Lieferant immer was unterzujubeln. Ja? Es ist halt eben ein Unterschied, ob ich halt das Produkt A habe oder B habe. Weil erstens einmal ist meine Rezeptur auf Produkt A abgelegt und nicht auf Produkt B. Und dann gibt es natürlich auch dort Unterschiede. Und da muss man einfach ziemlich rigoros sein und auch einmal eine Warenlieferung ablehnen, wenn die Qualität oder die Frische nicht passt. Das obliegt aber dem Koch, das festzustellen. Und es gibt heute beim Fisch, gibt es ja ganz klassisch, weiß jeder, wie man einen frischen Fisch erkennt. Die Augen, die Schuppung, die Schleimschicht auf dem Fisch und so weiter. Und das gibt es natürlich für alle anderen Produkte auch. Und ich weiß von großen Händlern, die im Privatbereich liefern bzw. Geschäfte haben, da sind wirklich die Qualitätskontrollen bei der Anlieferung der Lieferanten ganz extrem und die schicken teilweise ganze LKWs wieder zurück, wenn es nicht passt. Und da muss man einfach einen gewissen Selbststolz auch haben, weil man will ja gute Produkte haben und wenn die nicht passen, muss da rigoros einfach das Ganze abgelehnt werden. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil natürlich man braucht die Ware, aber heutzutage gibt es fast von jedem Lieferanten tägliche Lieferung und dann muss man einfach dem sagen, okay, du hast jetzt noch eine Chance, das nachzuliefern und beim nächsten Mal schaue ich noch genauer. Und da muss man einfach auch in der Warenannahme Qualitätsstandards entwickeln. Mhm.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine Sache, die relativ unter Anführungszeichen banal klingt, aber sicher immens wichtig ist, einmal niederzuschreiben, was sind meine Standards für vielleicht die verschiedenen Produktgruppen. Wenn die nicht eingehalten werden, dann nehme ich das Produkt nicht an und fertig.
Ganz genau.
Dann habe ich auch ein objektives Bewertungs- oder Kriterium oder einen Standard, den nicht nur der, sage ich mal, Küchenchef kontrollieren kann, wenn er da ist, sondern auch seine Vertretung, wenn er gerade nicht da ist und der Ware anzunehmen ist. Aber dafür muss einmal irgendwas definiert werden.
Ganz genau. Es ist auch beim Fleisch zum Beispiel ganz wichtig, dass man den pH-Wert misst bei der Anlieferung. Weil bei Rindfleisch kann der pH-Wert Auskunft darüber geben, wie lange dieses Tier abgehangen wurde. Und wenn das zu wenig abgehängt worden ist, dann ist die Qualität auch nicht die richtige. Das heißt, das gibt's. Jeder hat so seine eigenen Qualitätsvorstellungen, aber sie müssen einmal definiert werden, niedergeschrieben werden und auch kontrolliert werden, dass sie umgesetzt werden. Ja. Dann hat man mit Qualität und Frische nie ein Problem.
Ich wollte sagen, Standards sind gut, aber wenn man sie dann noch einhält, dann bin ich auf dem richtigen Weg vielleicht.
Ganz genau, so ist es.
Stefan, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel gehört über Prozessoptimierung, Qualitätssicherung, Mitarbeiterproblematik und vielleicht eher auch ein Image-Thema. Wenn du dir jetzt so ein bisschen visionär die für dich ideale Hotelküche vorstellst, die auch die gastronomische Zukunft abbildet, wie wäre so eine ideale Hotelküche mit einem idealen Angebot? Wo würdest du dich am wohlsten fühlen als Gast, als Küchenchef, als Prozessbegleiter?
Also ich gehe jetzt weniger auf den Gast ein, sondern eher auf die Hotelküche. Mhm. Und die Hotelküche muss auf der einen Seite modern ausgestattet sein, weil man muss auch bedenken, dass Menschen da drin arbeiten, die was einfach gerne mit tollen Geräten arbeiten. Das ist in jeder Firma das Gleiche, ob das jetzt ein Metallhersteller ist oder eine andere Firma. Wenn es tolle Geräte gibt, hat der Mitarbeiter eine Freude. Und dass man die Küche einfach so plant bzw. macht, dass man nicht unnötig Wege produziert. Ich bin in sehr vielen Küchen gewesen, wo man, wenn man das ein bisschen umgedreht hätte, die ganze Einrichtung, dann wäre es wesentlich einfacher für den Koch gewesen. Der Koch wird bezahlt, weil er ein paar Stunden im Betrieb verbringt und nicht, weil er Kilometer macht. Deswegen ist da die Planung an und für sich ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist es auch wichtig, dass in der, nennen wir es Hotelküche 2.0, dass da wirklich auch digitalisiert ist. Dass man viele Prozesse einfach schon verankert hat, dass man einfach arbeiten kann, dass der Mitarbeiter, wenn er in der Früh zur Arbeit kommt, einfach genau weiß, was er zu tun hat, dass er nicht irgendwen fragen muss, sondern dass die Schritte bereits definiert sind und der Mitarbeiter nach dem ersten Kaffee trinken einfach an die Arbeit gehen kann und loslegen kann. Und wenn man das irgendwie auf diese Art und Weise hinbekommt, dann hat man zufriedenere Mitarbeiter. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man in einen Betrieb kommt und man weiß überhaupt nicht, was heute auf einem zukommt. Mhm. Und dann geht man um 7 Uhr früh oder 8 Uhr früh in die Küche rein und der Küchenchef redet einmal eine halbe Stunde und sagt, das müssen wir machen, das und dann ist jeder Kopf voll.
Ja, das heißt, wenn man das... Jeder schon am Morgen frustriert, ja.
Ganz genau, dann brauche ich gleich einen zweiten Kaffee und vielleicht einen Schnaps dahinter. Und das ist eben, wenn man heute moderne Küche sieht, dann muss man einfach auch sehen, dass man die Mitarbeiter dadurch bei Laune hält, dass man ihnen Struktur vorgibt. Jeder arbeitet viel leichter, wenn er eine gewisse Struktur hat, wenn er weiß, was er zu tun hat, wenn er nicht jeden 100-mal fragen muss. Wenn man Pech hat und der Küchenchef ist nicht da und es gibt 2 Sous-Chefs, dann rennt der von A nach B und der eine sagt was anderes wie der andere. Und wenn das wirklich gut organisiert ist, dann läuft das in der Küche auch sehr ruhig ab.
Das ist dann eh schon eine gewisse Idealvorstellung. Struktur, keine unnötigen Wege, möglichst digitalisiert und eine moderne Ausstattung. Da nehmen wir schon sehr viel vorweg. Wenn ich dann noch ein lässiges, vollständiges Team habe, dann macht es ja relativ viel Spaß, wahrscheinlich in der Hotelküche dann zu arbeiten. Und das ist wahrscheinlich das Bild, auch was wir nach außen transportieren müssen.
Genau so ist es. Und wie gesagt, also ich wiederhole das gerne, für mich gibt es keinen schöneren Job als wie den des Koches, weil man einfach so viele verschiedene Sachen machen kann. Ich habe zum Beispiel von meiner Frau zu meinem Geburtstag eine Videoreihe vom Herrn Tuck bekommen, wie man Sushi macht. Und ich habe nach meinen langen Jahren Erfahrung in der Küche zum ersten Mal gelernt, was Reiswaschen heißt. Mhm. Und das sind eben so Kleinigkeiten, wenn man, da kann man zum Beispiel einem Koch eine Riesenfreude machen, wenn man ihn da ein bisschen auch hochhebt. Das wäre vielleicht auch für zukünftige Mitarbeitersuche, dass man gewisse Dinge dem Koch zur Verfügung stellt oder den auch ein bisschen aufwertet, indem man ihm so Kleinigkeiten als Präsente übergibt zum Beispiel. Da kann man dem Koch eine Riesenfreude machen. Es ist nicht immer so, dass man das mit Geld abdingen muss, sondern man kann das wirklich auch mit anderen Dingen machen, wo einfach ein Koch sich total aufgewertet fühlt.
Ja, ist ja auch eine gewisse Form der Wertschätzung, weil ich mich dann für sein Handwerk auch interessiere.
Ganz genau, so ist es.
Ja, sehr gut. Stefan, wir sind quasi am Ende angelangt. Gibt es noch was Wichtiges, was du loswerden willst oder Schlussplädoyer für die Hotelküche?
Also das Schlussplädoyer, wenn man das so sagen darf. Also ich freue mich immer, wenn ich in Betriebe reinkomme, die einfach erkannt haben, dass es viel zu tun gibt, Und man muss ja nicht alles immer selber wissen, sondern man kann sich ja Spezialisten ins Haus holen, die einen da begleiten. Oft ist es auch besser, dass eine externe Person einmal draufschaut, weil man selber oft einmal auch betriebsblind worden ist, weil man jeden Tag eben in diesem Betrieb ist. Und da macht es Sinn, einfach sie, wo es hergeht, wo auch immer sie irgendeine Hilfe holt. Und es gibt schon Ansatzmöglichkeiten, dass man das Ganze wirklich gut durchplant und wo dann der einzelne Betrieb auch die ganzen positiven Dinge rausholen kann.
Wunderbar. Vielen lieben Dank, Stefan. Wer mehr zum Stefan wissen will, ich werde deine Kontaktdaten sehr gerne in den Shownotes und im zugehörigen Artikel verlinken. Freue mich, wenn viel Interessantes für unsere Zuhörer dabei war und bedanke mich herzlichst bei dir und freue mich auch schon, wenn wir uns das nächste Mal live wiedersehen. Danke, Stefan.
Ich sage auch Dankeschön. Danke dir.